11. Januar 1968, Donnerstag. Tief im ersten Blatt, neben dem fortgesetzten Bericht über die Kältetoten, damit wir ihn auch glauben, bringt uns die New York Times eine Aufnahme aus dem Hafen, einen stämmigen Schleppdampfer, winzig in dem dichten Feld aus Eisblöcken, die gestern Nachmittag den Hudson hinuntergeschwommen sind. Das Wasser ist so voll Gift, da kann einer schon an wenigen Schlucken zu viel sterben. Dazu braucht es nicht die Kälte. Als Crespal den Hof hinter der Jerichoer Kirche übernahm, war er zum Ziegeleiweg hin nahezu offen gewesen. Nun war er längst geschlossen. Die Bauern vor ihm hatten eine Einfahrt in der Mitte gehabt, um links an die offene Remise, rechts an Jaucheteich, Misthaufen und Stalltüren zu kommen. Crespal hatte sie aufgegraben und mit schnell wachsenden Büschen zugestellt. Auch die löchrige Holunderreihe war nun mit Flieder durchpflanzt. Vom Ahorn an der Ecke bis zum Nebenfahrweg, den Crespal wie eine Straße ausgebaut hatte. Das war für den Durchblick offen, aber versperrt durch ein Tor aus Querbrettern, wenn auch nur mit einer Klinke. Und wer durch die Büsche wollte, fand mitten in Ast und Blatt einen Zaun aus Maschendraht mit Stacheln obenauf. Er hatte alles wild wachsen lassen. Und wer von dem Haus dahinter nicht wusste, ging den Weg nicht weiter, da er hinter dem Ziegelkasten in Sand auslief zu nichts als Feldern. Das war kein Anwesen mehr, aus dem ein kleines Kind auf die Autostraße sich verlaufen könnte. Dem kam auch kein Geflügel weg. Erst als Crespal dem Tor ein Schloss anschlug im Sommer 1937 und Lisbeth kaum noch ihren Fuß in die Stadt setzte, kam in Jericho das Gerede von dem Gefängnis auf, in dem er seine Frau hielt, obwohl die Klinke nur nachts verriegelt war. Tagsüber war sie zu bewegen, nur dass sie mit einem Knacken aushakte, dass es zum Erschrecken war, wie er das nun wieder angestellt hatte. Und auch wenn Lärm in der Werkstatt war, kam der ungebetene Besucher bis zur dritten Tür. Und aus der vierten trat Pap oder Crespal oder sonst kräftige Leute, die einen Hund nicht brauchten. Nun erkläre das mal, dass du in die Werkstatt wolltest und bist nicht durch die Tür im Scheunengiebel getreten, wo das Schild hängt. Bis zur Tür des Wohnhauses war kein Hinkommen und es hätte kaum genutzt, da sie jetzt beständig verschlossen war. Wen Crespal zu Lisbeth durchließ, den brachte Heine Klapproth zu ihr. Die anderen mussten bei ihm stehen bleiben, mit Blick auf nichts als die zugezogenen Fenster, den kahlen Hof, den kleinen Rasenplatz für das Kind, bis einem schwindelig werden konnte von dem Geruch der frisch geschnittenen Holzstapel. Und Crespal, dieser Engländer, stand so täuschend da, wie ein harmloser Handwerker, verschwitzt in seinem bestäubten Arbeitszeug, den Nacken krumm und nahm unverhofft genau den Kopf hoch und traf den Blick mit seinen unverhofft harten Augen, die in der Erinnerung bloß wässrig blau gewesen waren. Und wer dann lieber bald vom Hof ging, er hatte nicht einmal etwas zum Erzählen mitbekommen. Es kam nicht nur die Verwandtschaft von Warning oder Hagemeister und wollte Lisbeth ins Gewissen reden. Da erschien Avenarius Kolmorgen und pochte mit dem Krückstock an die Werkstatttür und wurde nicht fertig damit, sich eingebildete Fusselfäden von den breiten Schultern zu klopfen, während er inmitten der laufenden Maschinen vortrug, dass es einer als Zeugin benannten Person freistehe, auszusagen oder nicht. Den nahm Crespal mit ins Wohnhaus, an seinen Arbeitstisch und als Avenarius eine halbe Stunde später am Tor seinen Abschied genommen hatte, schlug er so unbeherrscht ins staubige Zaunlaub, dass die Hühner wild aus ihren Sandnestern aufstoben. Papenbrock durfte allein zu seiner Tochter weitergehen und mochte sich auf dem Rückweg in der Werkstatt nicht zeigen. Als Crespal doch in den Fahrweg trat, sah der Alte benommen aus. Er hatte mit seinem Lieblingskind versucht, was bei Luise regelmäßig geholfen hatte. Und Lisbeth hatte sich das verbeten. Sie sei noch nie angeschrien worden. Und wenn er dreimal der eigene Vater sei, er solle sich vorsehen vor Crespal. Papenbrock fand das unerfindlich, dass einer die Frau nicht anbrüllte. Aber der gute Rat verging ihm, als der Schwiegersohn ihn mit fast freundlicher Aufmerksamkeit von der Seite ansah. Da kamen noch andere. Auch Brüshaver. Crespal nahm den Pastor auf die Schippe und fragte ihn nach der christlichen Bedeutung des Eides, bevor er ihn ins Wohnhaus entließ, so dass der bei Lisbeth weniger forsch mit Bitten anfing, was er sich als eine Unterweisung vorgenommen hatte. Er brachte zustande, dass Lisbeth die Lüge nun nur noch von ihrer Mutter abhängig machte. Die alte Papenbrock hatte ungefähr verstanden, was der Mann und Crespal ihr vortrugen. Aber dann fühlte sie sich wichtig in der Gelegenheit und erwischte in Gedanken einen falschen Zug und fuhr ab zu den Römern 5, 1 bis 5. Als Lisbeth zu Hause davon erzählte, saß sie so schlaff angelehnt wie bei ihrer Mutter, die Hände lahm im Schoß, nickte so ergeben, dass Crespal eine Stuhllehne unter der Hand zerbrach. Die war dann nicht mehr zu leimen. Die Frau von Warning versprach Crespal, dass Gott die doppelte Strafe auf Lisbeths Haupt legen werde. Hagemeister kam selber, wollte gar nicht über die Werkstatt hinaus, erkundigte sich eher beiläufig nach den Bäumen im Garten, sprach von Schafscheren in Rande und hatte offenbar kein Anliegen weiter. Als Crespal den gehen ließ, sah es von der Werkstatt her so aus, als verspreche er ihm etwas in die Hand. An Warning hatte er ausrichten lassen, er habe nichts übrig für Leute, die in einer öffentlichen Eisenbahn an einem Tag in diesem Jahr sich auslaberten über Kackbraune. Verbrecher seien das, ein Schaf habe mehr Verstand und ein Schaf saufe im Jahr einen ganzen Eimer Wasser nicht aus. Dann wurde Dr. Med. Fett Arthur Semich, praktischer Tierarzt, Teilnehmer des Ersten Weltkriegs und Träger des Eisernen Kreuzes in Jerichow einvernommen, durch die Stadt zum Bahnhof geführt und in den Kellern unter dem Amtsgericht Gnetz behalten. Es war Ende September, Nachsaison, noch gutes Badewetter, als Lisbeth Crespal ihr Kind bei Agi Brüshaver abgab. Der, wie Crespal, sagte sie etwas von einer Reise zum Zahnarzt. Sie ging auch richtig an die Bushaltestelle in der Bahnhofsstraße, sie stieg aber nach Rande ein. Als die Sonne hinter dem Land war und das Wasser der Ostsee kalt auch noch aussah, fiel einem ausfahrenden Fischer weit vor der Küste eine Badekappe auf. Das war 4 Kilometer in die Lübecker Bucht hinaus, weit jenseits der 16-Meter-Linie. Es war dort 24 und 25 Meter tief. Sie war schon so schwach, sie konnte sich nicht mehr wehren, als Stahlbohm und sein Junge sie an Bord zogen. Stahlbohm kehrte um, weil sie so zitterte und in 3 Decken nicht warm werden wollte. Er dachte mehr an den entgangenen Fang, denn schon im August 1931 war eine junge Frau, eine Kindergärtnerin, 2,5 Kilometer weit hinausgeschwommen. Wenn auch, weil da das Linienschiff Hannover auf der Reede gelegen hatte und sie gleich umgekehrt war. Als Crespal seine Frau nachts in Rande abholte, fragte er gleich nach dem Verdienst, der zu ersetzen war. Und Stahlbohm hätte den Zwischenfall wohl auch vergessen, wäre er nicht dazu aufgefordert worden. Die Badekappe, das war mein Fehler, sagte Lisbeth am nächsten Morgen fast behaglich in ihrer Müdigkeit liegend, mit einem spielerischen, gedankenlosen Lächeln, das dann hinter wütend gestrafften Lippen verschwand. Es war die Eitelkeit, die Strafe dafür, sagte sie. Dau dat nicht noch eins, Lisbeth. Nee, Crespal. Da dau ich nicht noch eins, nicht so.